Herzlich willkommen zu Krisendex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich willkommen zurück zu Krisenhacks. In meiner heutigen Folge möchte ich in meinem interdisziplinären Podcast ein ganz neues Thema aufmachen, denn Krisen sind Extremsituationen in allen Bereichen. Und insbesondere in Extremsituationen müssen Menschen Entscheidungen treffen, die außerhalb des normalen Entscheidungsspektrums liegen und die auf die ein oder andere Form herausfordernd sein können. Ganz häufig sind diese Situationen eher so Lose-Lose-Situationen, wo es nicht wirklich einen Gewinner gibt und wo man eigentlich auch keine beste Entscheidungsoption hat, sondern wo alle Entscheidungsoptionen, die vor einem liegen, irgendwie, negative Folgen haben. Die Frage ist, für welche der negativen Folgen entscheidet man sich? Ich spreche heute mit jemandem, der sich mit diesem Thema auskennt. Ich spreche mit einem Krisenethiker. Wir werden erarbeiten, was Krisenethik überhaupt ist, wofür man das braucht. Und wir werden auch darüber sprechen, vor welchen Herausforderungen Krisenmanager und Einsatzkräfte stehen und wie sie mit Hilfe von Methoden aus der Ethik Probleme anders und neu lösen können. Mein heutiger Gast ist Friedrich Gabel. Er hat einen Bachelor in Philosophie und Erziehungswissenschaften, einen Master in angewandter Ethik, promoviert gerade zu inklusivem Katastrophenmanagement, ist seit 2014 in Tübingen am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften und vor allem im Bereich der zivilen Sicherheitsforschung unterwegs. Friedrich, schön, dass du da bist. Vielen Dank.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Du bearbeitest ja irgendwie ein ganz spannendes Thema, aber ich muss schon mal jetzt zur Einordnung fragen, was ist denn Katastrophenethik oder Krisenethik und wofür braucht man das überhaupt?
Ja, ich meine, das ist eine gute Frage und das klingt ja auch erstmal relativ abstrakt. Ich glaube, das ist auch so eins der Kernprobleme, die man mit dem Thema Ethik immer hat. Das klingt erstmal so Elfenbeinturm, irgendwie ganz weit weg von der Praxis. Ich sag mal so, Krisenethik unterscheidet sich jetzt erstmal gar nicht so grundlegend von der Alltagsethik. Es geht im Prinzip darum, dass wir uns über unsere Wertvorstellungen Gedanken machen, über das, was uns eine Orientierung gibt. Wie wollen wir im Handeln, welche Ziele wollen wir erreichen, etc. Und darum geht es im Prinzip bei der Krisenethik auch. Nur, dass wir uns jetzt in einer Situation ja befinden, wo eben das alles so fern scheint, so diese alltäglichen Rahmenbedingungen, dieses typische Verhalten. Und es geht jetzt eben um die Frage, müssen wir eigentlich irgendwas ändern? Also müssen wir andere Wertmaßstäbe jetzt anlegen, an denen wir uns orientieren? Und wie gehen wir denn mit so Entscheidungen um, die einfach so anders sind als der Alltag, so große Auswirkungen haben, mitunter um Menschenleben gehen, wo viele Personen betroffen sind? Und das ist eben so eine Frage, mit der wir uns, glaube ich, neben ganz vielen technischen Punkten, die wir so haben in Krisen, eben auch mal beschäftigen sollten, weil wir ja sehen, Krisen nehmen auch in Deutschland zu, gerade in den vergangenen Jahren. Und die Art, welche Lagen wir haben, sind einfach, sie sind größer, sie sind komplexer und wir werden immer häufiger einfach mit super schwierigen Entscheidungen konfrontiert. Und da setzt im Prinzip eine Krisenethik an. Also ich glaube, die Pandemie hat das ganz gut gezeigt. Einfach, welche komplexen Lagen wir haben, wie wir damit umgehen, welche Entscheidungen wir treffen, wie priorisieren wir Impfstoffe, wie können wir unsere Einsatzkräfte angemessen schützen, um sie noch in den Einsatz schicken zu können, etc. pp. Das sind diese ganzen Fragen, die da sozusagen dranhängen.
Das mit der Pandemie, das wäre jetzt auch so eine der Sachen gewesen, wo ich das, glaube ich, das erste Mal so richtig ganz intensiv wahrgenommen habe, dass ja auch der Ethikrat da relativ häufig Stellungnahmen geschrieben hat, wahrscheinlich auch, weil es jetzt ein politisches Thema war. Häufig sind ja Krisen dann doch eher kurzfristiger Art. Also ich weiß gar nicht, ob der Ethikrat das schaffen würde, jetzt zum Hochwasser im Ahrtal in der Akutlage dann ein Gutachten zu schreiben. Insofern, ist das jetzt eine relativ junge Disziplin? Ist das in Deutschland eine relativ junge Disziplin? Oder ist das eigentlich sozusagen alter Wein in neuen Schläuchen? So.
Also ich würde sagen, es ist insgesamt noch ein eher junges Thema, wobei ich nicht sagen würde, es ist kein junges Thema, es ist ein relativ wenig verbreitetes Thema. Aber eine Auseinandersetzung mit Ausnahmesituationen und eben im wertbezogenen Fragestellungen. Ich glaube, das gibt's schon immer. Aber es gibt eben wenig explizite Beschäftigung damit. Und also es gab jetzt in den vergangenen Jahrzehnten, glaube ich, eine zunehmende Bereitschaft, sich so mit, so im englischen Raum heißt das Disaster Bioethics zu beschäftigen. Also diesen ganzen Fragen rund um Triage, um wie viel können wir eigentlich unseren Einsatzkräften abverlangen. Und wenn wir an so Lagen wie in Syrien, also Auslandseinsätze wie in Syrien denken, im Irak, in Afghanistan, wo Einsatzkräfte einfach mit krassen Realitäten konfrontiert werden, wo sie ganz weit davon weg sind, so zu handeln, wie sie eigentlich handeln würden, wo einfach die Ressourcen fehlen, wo die Rahmenbedingungen so schwierig sind, was können wir eigentlich Einsatzkräften da an die Hand geben? Und diese Beschäftigung, die kommt jetzt auch zunehmend meines Erachtens in Deutschland an. Die Pandemie hat das gezeigt, aber auch schon davor hat man gemerkt, wir sollten uns auch mal diese Fragen stellen, weil unsere Einsatzkräfte können einfach damit konfrontiert werden. Und wir haben gerade nichts, um die zu unterstützen. Also wir haben ein Forschungsprojekt dazu durchgeführt. Und da war eben der Startpunkt sozusagen zu fragen, was haben wir denn? Also woran können wir uns eigentlich orientieren? Was geben wir unseren Einsatzkräften? Und wir haben quasi eigentlich keine Nachschlagewerke, wir haben keine Ausbildung und wir haben keine Übungen. Und sonst lebt ja der Bevölkerungsschutz quasi davon, dass wir unsere Einsatzkräfte nicht blind in den Einsatz reinschicken, sondern dass wir denen vorher was geben und die weiterbilden und schulen. Und genau das ist eben das, wo dieses Thema Krisenethik, glaube ich, ansetzt und wo wir jetzt mit der Pandemie einfach nochmal ganz klar vor Augen geführt haben, da brauchen wir irgendwas. Und deswegen, ja, es ist irgendwie neu, aber eigentlich ist es auch gar nicht neu.
Das Projekt, von dem du sprichst, das hast du mit Mara Meyer-Mülek durchgeführt. Vielleicht kannst du ganz kurz was dazu erzählen, was die Fragestellung war, was so eure Erkenntnisse waren.
Genau, also der Ausgangspunkt war eine Ausschreibung vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die noch vor der Pandemie eben sozusagen gesagt hat, im Kontext der Konzeption zivile in Verteidigung, wir bräuchten eigentlich auch eben sowas wie eine Beschäftigung mit ethischen Fragen im Fall von größeren Lagen. Und dann wurde eben ein Projekt ausgeschrieben, was einen Leitfaden erstellen sollte zu dem Thema. Und wir haben den Zuschlag bekommen und durften das dann tun und haben da als Universität Tübingen, aber zusammen mit dem Deutschen Institut für Katastrophenmedizin und allen Hilfsorganisationen zusammen dieses Projekt bearbeitet. Und der Gedanke war sozusagen, wie können wir eigentlich Einsatzkräfte, die vor solchen moralischen Problemen stehen, irgendeine Unterstützung an die Hand geben. Und in dem Rahmen haben wir eben diesen Ethikleitfaden erstellt, aber auch eine Ausbildung, um eben Einsatzkräften das direkt näher zu bringen, auch mit Übungen, sodass wir eben die Einsatzkräfte befähigen können, mit solchen komplexen Problemen umzugehen. Und das lief von 2020 bis 2022, also wir hatten das unsagbare Glück, mitten in der Pandemie Forschung machen zu dürfen, mit den ganzen Problemen, die damit einhergingen. Also es war nicht so einfach möglich, Interviews zu führen, es war nicht so einfach möglich, Veranstaltungen zu machen, es lief ganz, ganz viel online und ich glaube, wir haben uns im Projekt einmal am Anfang gesehen und einmal am Ende in Präsenz, aber 2 Jahre dazwischen liefen quasi am PC und nichtsdestotrotz ist da, glaube ich, was sehr Fundiertes rausgekommen, was ein guter Start ist, um jetzt so eine breitere Diskussion auch zu starten, weil also nichts anderes ist dieses Projekt und auch das, was am Ende rauskam, es ist ein erster Schritt, da mal in die Breite zu gehen und dieses Thema Ethik im Bevölkerungsschutz auch zu verankern und Einsatzkräfte eben zu unterstützen.
Ich denke gerade so über verschiedene Dinge. Ich glaube, wir müssen nachher mal, vielleicht Krise ist ja in der Literatur doch sehr, sehr breit gefächert. Ich sag mal, jetzt haben wir über Bevölkerungsschutz gesprochen, also wir haben so eine Makroebene, dann haben wir, glaube ich, so eine Mesoebene, wo es um Organisation und Ökosystem geht und dann haben wir vielleicht auch nochmal eine organisationsinterne Ebene. Lass uns mal beim Bevölkerungsschutz bleiben. Der ist ja in Deutschland im Wesentlichen getragen von Ehrenamtlern. Ich habe ja mal studiert irgendwie in dem Bereich und damals war Einsatznachbereitung sozusagen, dass man sich auch psychische Hilfe oder psychologische Hilfe holt, also psychosoziale Notfallversorgung, irgendwie ganz neues Thema. Das hat sich jetzt verankert. Ich glaube, das ist aber noch nicht so ganz breit in der Fläche angekommen. Das ist jetzt also schon irgendwie auch 13 Jahre her oder sowas. Egal. Es ist schon eine Weile her. Das ist ja wahrscheinlich schon auch eher ein Lebensprojekt, oder? Sowas in die Breite zu tragen und zu sagen, irgendwie, jetzt müssen wir dafür sensibilisieren. und dann auch noch Ehrenamtler dazu bringen, sich mit einem zusätzlichen Thema zu beschäftigen, die streng genommen, zumindest bei der Freiwilligen Feuerwehr, ich sag mal, das waren für mich eher immer Leute, ich war ja auch da lange, die eher Technik interessiert waren. Also die waren da, weil die Autos groß waren und die Pumpen laut und irgendwie sie da eine Kettensäge bedienen konnten, und das ist auch okay, so von der Motivationslage, aber denen jetzt beizubringen, zu sagen, Mensch, wir müssen jetzt mal über Ethik sprechen, ist ja, glaube ich, auch nochmal ein ganz schön weiter Weg, oder?
Also es ist ein großes Projekt, da will ich mir nichts vormachen oder machen wir uns auch gerade nichts vor. Aber ich glaube, ich würde nochmal woanders anfangen. Ich glaube, der Eindruck, der ganz oft entsteht und den wir versucht haben, in diesem Leitfaden, der ja am Ende auch rauskam bei dem Projekt, so ein bisschen entgegenzuwirken, ist, dass dieses Ethikthema jetzt ganz neu obendrauf käme. Und das ist nicht so. Also Einsatzkräfte stehen immer vor moralischen Problemen. Das machen sie vom Alltagseinsatz und von der ganz kleinen Lage, dem Verkehrsunfall, bis hin zur Großschadenslage oder dem Spannungsfall, wie auch immer. Also diese Probleme, die existieren, und Einsatzkräfte gehen auch schon mit denen um. Also Einsatzkräfte betreiben schon Ethik, also im Prinzip diese Abwägung von Handlungsoptionen. Also das ist gar nicht neu. Und das, was aber neu ist, das mal explizit zu machen, was da passiert. Weil als wir am Anfang des Projektes mit den Einsatzkräften gesprochen haben, haben wir ganz oft eben das Feedback bekommen, naja, aber wir haben doch Erfahrungen, auf die wir aufbauen können, wir haben doch Einsatzstandards und so weiter. Und das stimmt, und das ist auch überhaupt nicht tragisch, und wir wollen auf keinen Fall den Eindruck jetzt erwecken, dass die Entscheidungen, die bisher getroffen wurden, irgendwie schlecht seien, gar nicht, sondern eher anders. Es sind halt Entscheidungen, wo wir auf die Erfahrungen und die Einsatzstandards, die wir so kennen, gut aufbauen konnten und wo wir jetzt nicht vor dem Problem standen, dass wir nicht wussten, was wir tun sollen. Aber wenn wir in Szenarien wie eben im Auslandseinsatz oder eben jetzt auch, ich meine, die aktuelle Bedrohungslage schauen, dann können wir uns schon vorstellen, dass wir einfach Situationen haben, wo Einsatzkräfte erstmal keine spontane Antwort haben, sondern wo sie eben vor diesem Problem stehen und gerne irgendwas an der Hand haben würden, um weiterzukommen. Und deswegen steht bei uns auch so ein Prozess im Fokus und das aufmerksam machen darauf, ihr macht das schon im Alltag und ihr könnt darauf aufbauen und wir wollen euch jetzt hier nicht was komplett Neues beibringen. So, das ist der eine Punkt. Der andere ist, es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt alle Einsatzkräfte zu Ethik-ExpertInnen machen wollen. Gar nicht. Also ich glaube, Führungskräfte sind die erste Zielgruppe, die stehen ganz, ganz oben. Ist ja auch ganz klar, weil die Entscheidungen treffen müssen. Aber es ist natürlich wie in jedem Führungsprozess gut, wenn die, die geführt werden, verstehen, warum eine Entscheidung so und so getroffen wird. Und deswegen ist es natürlich schön, wenn dieses Thema Ethik da auch nochmal so ein Stück expliziter ankommt. Und dann, und das ist der dritte Punkt, wo ja auch ganz viel von diesen Wertfragen schon drinsteckt und wo sich ja Einsatzkräfte auch dem gegenübersehen, ist ja in den Prinzipien, die in diesen Organisationen sowieso schon existieren. Also seien es die Grundsätze vom Roten Kreuz oder seien es Wertvorstellungen, die im ASB oder beim THW sozusagen vorherrschen und die Einsatzkräfte, ich sag mal, einstellen auf den Einsatz. Wie wollen wir handeln? Was heißt Professionalität für uns? All das existiert ja schon und all das drückt ja aus bestimmte Wertvorstellungen, die wir haben. Und deswegen ist das alles gar nicht so extrem neu, sondern es ist nur noch mal einfach ein anderer Blick auf das eigene Handeln und deutlich machen, dass viele Punkte, die auf den ersten Blick sehr technisch erscheinen, gar nicht so technisch sind. Also das sind keine bloßen Fakten. Also was ich als Beispiel gerne in Fortbildungen, die wir geben, immer wieder anspreche, ist der Zeltaufbau. Wir bauen ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit kein Zelt mehr auf, weil die Gefahr besteht, das Zelt fliegt weg. Und das könnte man jetzt rein technisch sehen. Aber dahinter steht ja eigentlich die Wertüberzeugung, wir wollen nicht, dass jemand Schaden nimmt, der in diesem Zelt sich aufhält oder der da versorgt wird. Und deswegen machen wir das nicht. Und das sozusagen deutlich zu machen, dass diese ganzen Einsatzstandards sozusagen Wertvorstellungen ausdrücken, das ist ein ganz zentraler Punkt. Und ich glaube, da ist meine Erfahrung, und wir haben jetzt, glaube ich, schon über 250 Einsatzkräfte beschult, ist, dass das sehr positiv angenommen wird und die Leute, die sich die Zeit nehmen, mit uns da durchzugehen, das als doch nochmal guten Impuls auch für die eigene Praxis sehen. Aber, und da stimme ich dir vollkommen zu, also das Ehrenamt ist jetzt schon bis oben voll eigentlich mit Ausbildungen, mit Ausbildungsinhalten, und wir haben mindestens nochmal so eben so einen langen Zettel, wo draufsteht, was wir eigentlich noch tun sollten und wie wir die Einsatzkräfte noch alles fortbilden. Und klar, es muss irgendwo untergebracht werden. Und da, um an die PSNV-Thematik nochmal anzuknüpfen, da hoffe ich ja so ein bisschen, dass wir diesen Vibe aufnehmen können, den die PSNV jetzt in den letzten 10 Jahren erzeugt hat. Also die PSNV hat es ja geschafft, mit dem Engagement von ganz vielen Leuten in der Breite verortet zu werden und akzeptiert zu werden und implementiert zu werden. Und unsere Traumvorstellung wäre natürlich, wenn wir diesen Wind mit aufnehmen könnten und zeigen könnten, es geht nicht nur um Technik, sondern es gibt eben auch andere Faktoren, die gerade eben jetzt in der Führung ganz essentiell sind.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe so überlegt, wie man jetzt so eine Brücke zu praktischen Themen bauen kann. Ein Buch, was auch so in den Anfang der 2010er Jahre so in der Feuerwehr-Community relevant war, war Falsche Taktik, große Schäden. Das ist eigentlich auch eher ein technisches Buch, aber da habe ich eben auch gleich dran gedacht, dass das eigentlich ja eine ethische Fragestellung ist, nämlich lasse ich das Haus mit Wasser volllaufen oder nicht? Weil beides führt, glaube ich, zum gleichen Erfolg. Der Schaden ist halt ungleich höher. Also kann ja nicht nur eine technische Frage sein, das Feuer ist nämlich technisch aus, sondern da müssen ja irgendwie ethische Überlegungen eine Rolle spielen. Und das hängt ja ganz viel mit Strategie eigentlich zusammen. Also im Grunde geht es ja um Strategiebildung innerhalb von Hilfsorganisationen, zu sagen, was ist eigentlich der Wertkern, den wir transportieren wollen oder sowas.
Ja.
Insofern machst du eigentlich dann Management Science, oder?
Ich weiß nicht, ob ich es darauf runterbrechen würde. Ich tue mich so ein bisschen schwer mit der Ökonomisierung, sage ich mal, dahinter. Ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass Ethik immer zu einer höheren Effizienz beiträgt. Ethik lebt von der Diskussion und vom Abwägen. Und das ist natürlich auch ein Prozess, der Zeit braucht, was uns gerade auch mit Blick auf diese Krisenethik natürlich vor ein ganz zentrales Problem führt, was uns die Einsatzkräfte auch immer widerspiegeln. Wenn ich zu einer Einsatzlage komme, dann fange ich nicht an, mich eine halbe Stunde lang hinzusetzen und im schriftlich da abzuwägen, was denn jetzt für Handlungsoption A und Handlungsoption B spricht. Weil ich habe die Zeit nicht, da liegen ja Personen oder da brennt ein Haus oder wie auch immer. Und das stimmt auch und das will ich auch überhaupt nicht bestreiten. Der Gedanke wäre sozusagen, sich vorher ganz viele Gedanken zu machen und vorher zu überlegen, was kann uns denn im Einsatz begegnen? Was können Konflikte oder Probleme sein, vor denen wir stehen? Und dann, wie meine Kollegin immer sagt, so denken auf Vorrat. Also sich vorher Gedanken zu machen über bestimmte Szenarien und Probleme und das sozusagen vorzubereiten, damit man im Einsatz schnell sowas abrufen kann. Aber auch da, glaube ich, ist es wichtig zu unterscheiden. Wir haben ja unterschiedliche Lagen. Also eine akuter Verkehrsunfall hat eine ganz andere zeitliche Dimension als jetzt die Pandemie. Also die Pandemie, da gab es ja durchaus Zeiten, wo wir uns auch Zeit genommen haben und wo sich auch zum Beispiel der Ethikrat Zeit genommen hat, sich mit einem Thema ausführlich zu beschäftigen und Sachen explizit abzuwägen. Und wir haben ja auch gemerkt, wie viel Sprengkraft da einfach in den Themen drinsteckt.
Ja, will ich vielleicht zum Schluss nochmal auf deine Perspektive kommen dazu, aber ich glaube, was man ja Ökonomisierung wollte ich nicht, Management Science muss ja nichts mit Effektivität, mit Effizienz zu tun haben, sondern wenn ein Drucker was zu Kultur sagt, dann hat das ja erstmal was mit Kultur und Organisation zu tun. Insofern meinte ich jetzt gar nicht den finanziellen Aspekt davon, sondern eben eher so eine kulturelle Komponente. Und ich würde ja sagen, dass gerade in Einsatzorganisationen natürlich auch umso operativer ich bin, umso weniger Zeit habe ich in der Regel, aber auch umso weniger Entscheidungsnotwendigkeit besteht ja. Also die sind ja streng hierarchisch aufgebaut, aus guten Gründen. Ich sag mal, wenn eine Feuerwehr zum Verkehrsunfall kommt, dann gibt es Leute, die jemanden rausschneiden und dann gibt es jemanden da vor Ort, der darüber entscheidet, wer wann wo wie rauszuschneiden hat und der sich mit dem Notarzt abstimmt. Der ja durchaus, und das ist immer mein Verständnis, auch so ausgebildet ist, dass er eben nicht die erstbeste Handlungsoption nimmt, sondern eben eine andere. Also ich erinnere mich an die Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule in Brandenburg, da gab es dann immer so eine Lage, da lag ein Mensch auf einem Zug und es besteht eben die Gefahr, dass wenn du mit einer Leiter da hochkletterst, dass deine Einsatzkräfte dann irgendwie einen Stromschlag bekommen, musst du halt eben warten, bis die Gefahr für deine Einsatzkräfte vorüber ist, auch wenn das Risiko besteht, dass die Person den Einsatz nicht überlebt. Aber das ist ja im Grunde genau diese ethische Fragestellung, die du explizit machst, die da schon seit langem implizit eine Rolle spielt. Also genau, das heißt,
für mich nochmal zum Verständnis, es geht eigentlich vor allem darum, die Prozesse, die man schon etabliert hat, und die Taktiken, vielleicht auch nochmal zu hinterfragen, auf das, ob die wesentlichen Aspekte schon Teil dessen sind.
Ja, also das ist ein Punkt, das glaube ich schon, also langfristig auch auf jeden Fall eben zu prüfen, funktioniert das so, wie wir das wollen. Ich glaube, es ist aber auch dieses Bewusstseinsbildung, um Einsatzkräften verständlich zu machen, warum bestimmte Sachen so sind, wie sie sind und dass sie eben auch anders sein könnten, aber da meistens Entscheidungen die Grundlage sind. Und natürlich eben auch diese Vorbereitung auf Situationen, wo ich eben nicht weiß, was ich tun soll, wo ich einfach mit was ganz Neuem konfrontiert bin, was ich so noch nie hatte, wo ich an den Punkt komme, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und da ist unser Gedanke, auch nicht den Einsatzkräften sagen zu können, was sie tun sollen. Das können wir gar nicht. Die Situationen sind so komplex und so unterschiedlich. Aber zumindest sagen zu können, hier ist ein Prozess. Wenn du den durchgehst, kommst du zu einer begründeten Entscheidung. Und da vielleicht auch nochmal dieser kleine Brückenschlag zur PSNV. Also das sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Perspektiven, Ethik und PSNV. Die haben ganz viel miteinander zu tun. Also erstens haben wir sowas wie Intuitionen, wenn sich was falsch anfühlt, die uns so eine Grundlage geben, vielleicht sollten wir da mal ethisch drüber nachdenken. Zum anderen ist es aber auch so, dass Ethik natürlich auch so einen Stressfaktor hat. Und ich meine, wir reden ja nicht über irgendwelche Entscheidungen. Wir reden ja schon zumeist über die Entscheidung Pest oder Cholera im Einsatz. Und das sind Entscheidungen, die haben beide Vorteile, die haben beide Nachteile. Und jetzt müssen wir eine von den beiden auswählen. Und da ist sozusagen, da eine Unterstützung geben zu können, wie ich das mache, das ist ganz wichtig. Aber das heißt nicht, dass die Entscheidung sich am Ende dann gut anfühlt. Also es kann durchaus sein, dass ich dann am Ende begründet sagen kann, ich entscheide mich für Cholera. Und danach gehe ich zur PSNV und sage, okay, jetzt brauche ich eure Unterstützung, weil ich eine Entscheidung getroffen habe im Einsatz, die war notwendig, die war auch begründet. Aber es war trotzdem eine Entscheidung, die mich sehr beschäftigt, mit der ich sehr schwer umgehen kann. Und also sozusagen diese zwei Perspektiven greifen da ganz gut ineinander und bauen aufeinander auf, aber sind eben nicht deckungsgleich, weil sie auf ganz unterschiedlichen Ebenen operieren.
Ja, das verstehe ich. Ich habe mal ein Interview gehört mit der, ich glaube, sie ist nicht mehr Vorsitzende des Ethikrates, der Name finde ich so schwer aus, für Büchs oder so, sprich genau. Die hat mal gesagt, Ethiker sind jetzt nicht unbedingt bessere Menschen, sondern die haben halt ein Toolset, um Fragestellungen zu beantworten. Insofern würde ich schon gerne mal in das Toolset gucken, und zwar aus einer anderen Perspektive. Ich meine, der Podcast richtet sich ja nicht unbedingt nur an den Bevölkerungsschutz, sondern vielleicht auch an Entscheidern, Unternehmen, die vor Krisen stehen. Und wenn ich jetzt eine Krise im Unternehmen habe, dann sind da ja sicherlich auch ethische Fragestellungen, spielen eine Rolle. Zum Beispiel, also ich habe jetzt einen Cyberangriff, alle meine Produktionsbänder stehen, meine Mitarbeiter, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Was ist denn so Teil des Werkzeugkastens, von dem man lernen kann, den ihr erarbeitet habt oder den ihr so mitbringt als Ethiker?
Ja, das ist jetzt ganz spannend, weil das klingt jetzt so, als sei das irgendwas ganz anderes, aber wir sind da tatsächlich gar nicht so weit weg von dem, was man so kennt. Und auch in dem Projekt, wir haben da nicht, ich würde behaupten, nicht groß etwas ganz neu erfunden, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel in den klinischen Kontext gucken oder in die Pflege, dann haben wir da einfach Strukturen, das heißt ethische Fallbesprechung oder ethischer Entscheidungsprozess. Die laufen im Prinzip sogar ganz ähnlich ab zu allen anderen Entscheidungsprozessen. Ich glaube, der zentrale Unterschied ist eben die Perspektive und das Thema. Also auch bei uns, und das ist schon der erste ganz schwierige Punkt, ist sozusagen der erste Schritt, das Problem zu erkennen. Also was ist denn überhaupt mein moralisches Problem an der Stelle? Und was ist vielleicht eher, keine Ahnung, ein finanzielles Problem oder ein medizinisches Problem? Also dass ich zum Beispiel, habe ich das richtige Tool, um das Ziel zu erreichen? Das ist ja eine ganz andere Fragestellung als, soll ich Option A oder Option B wählen, weil die bestimmte Wertvorstellung eben widerspiegelt oder nicht? Und das ist der erste Punkt, also wir erkennen das Problem und wir können das beschreiben. Dann, auch das ist, glaube ich, relativ logisch, dann suchen wir uns halt, ob wir ausreichend Informationen haben, um das Problem zu bearbeiten. Das macht man auch, glaube ich, in jedem Entscheidungsprozess. Dann überlegt man sich, welche Optionen haben wir. Also habe ich A, B, C, D, E. Man analysiert diese Optionen, also was spricht dafür und was spricht dagegen. Und dann, und das ist aber auch wirklich ein eigener Schritt, dann trifft man Entscheidungen. Also weil nur weil ich jetzt Argumente für und gegen Handlungsoptionen habe, habe ich ja noch keine Entscheidung getroffen. Sondern gerade in diesen Situationen reden wir ja oft darüber, wir haben jetzt nicht die eindeutig gute oder die eindeutig schlechte Option, sondern wir haben so Boah-Optionen. Und dazwischen müssen wir uns halt irgendwie entscheiden. Und wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, dann sollten wir überlegen, wie bringen wir das in die Praxis? Also was müssen wir jetzt tun? Wer hat welche Verantwortung? Und dann eben auch ganz wichtig, auch für uns ganz wichtig, dieser Punkt Evaluation von Entscheidungen. Und da geht es aber gar nicht so sehr darum, nach einem Einsatz immer besser zu wissen, was man alles hätte anders machen können, sondern zu schauen, ob die Entscheidung, die ich getroffen habe und den Plan, den ich mir gemacht habe, um die umzusetzen, ob der denn so funktioniert. Weil wir kennen das alle, man trifft eine Entscheidung im Einsatz und dann stellt sich raus, nee, das funktioniert überhaupt nicht, was wir uns hier gedacht haben. Und dann muss man anpassen, dann muss man nachsteuern. Und damit haben wir einen Werkzeugkasten oder auch einen Prozess, der erstmal ganz nah auch an sowas ist wie dem im Führungskreislauf, in der Feuerwehrdienstvorschrift oder so. Das ist genau das Gleiche, nur eben mit einem anderen Einschlag, mit einer anderen Perspektive. Und dazu, und das ist dann sozusagen, wo es sich dann doch ein bisschen unterscheidet, ist ja gerade diese Frage, was ist denn jetzt ein wertbezogenes Argument, also was ich da formulieren kann? Dazu gibt es natürlich Wertvorstellungen, die wir mit dazugeben, so Prinzipien. Und da haben wir uns recht stark an der Medizinethik einfach orientiert, weil da seit vielen Jahrzehnten sich vier Grundsätze etabliert haben, die, glaube ich, für alle Entscheidungen im Bevölkerungsschutz ganz gut sind, aber auch im Management könnte das durchaus, glaube ich, zielführend sein. Und das ist eben zum einen Fürsorge, also wir wollen helfen, was können wir auf der Ebene tun, inwiefern hilft unsere Handlung der betroffenen Person oder der betroffenen Gemeinschaft. Dann das zweite ist nicht im Schaden, also wie können wir möglichst keinen Schaden verursachen oder einen Schaden sehr klein halten. Dann im Respekt vor der Autonomie, also die betroffene Person hat erstmal Vorrang mit ihrer Ansicht, was sie will. Also wir entscheiden nicht als Einsatzkräfte, was wir tun, sondern die betroffene Person sagt, was mit ihr getan wird. Das ist ihr Körper, das ist ihre Psyche und deswegen respektieren wir das. Und das Vierte ist dann, und das ist sozusagen der Punkt, wo es dann in Situationen geht, wo eben auch Dritte betroffen sind, wie können wir eigentlich Gerechtigkeit umsetzen in so einer Situation. Also gerade dann, wenn es um begrenzte Ressourcen geht, dann haben wir das Problem, wie können wir eben damit umgehen. Und wir haben aber noch einen fünften Grundsatz dazugenommen, weil eben dieser Bevölkerungsschutzkontext hat ja eben einen ganz stark humanitären Gedanken und das wollten wir gerne nochmal mit aufnehmen und haben dann Menschlichkeit noch als fünften Wert dazugenommen, sozusagen als Haltung, wo wir quasi hinterfragen, wie wir Entscheidungen umsetzen. Und ich glaube, mit diesem Toolset, also einerseits dieser Prozess und andererseits diese Wertvorstellungen, hat man was an der Hand, mit dem man sich dann durcharbeiten kann und jeden Fall im Prinzip durchsprechen kann und Argumente finden kann für und gegen Handlungsoptionen. Und ich glaube, das ist relativ universell übertragbar. Also das ist nicht nur für den medizinischen oder pflegerischen oder eben auch Bevölkerungsschutzkontext ein gutes Orientierungswerkzeug, sondern man kann das in ganz vielen Konstellationen anwenden.
Genau, finde ich auch. Ich denke gerade so, jetzt bin ich wieder bei der Managementlehre und sage, das ist ja eigentlich sowas wie ja, tatsächlich Grundsätze, die ich irgendwie schaffe im Rahmen meiner Leitlinie. Ne? Ich könnte mir jetzt natürlich sagen, wenn ich nicht im Bevölkerungsbinde als Unternehmen, ich schreibe mir mal eine Leitlinie Krisenmanagement und dann wähle ich mir aus den fünf, ich weiß jetzt nicht, ob immer alle passen, aber dann wähle ich mir eben die vier aus oder ich nehme alle fünf und schreibe die so um, dass die in meinen Kontext passen und habe dann eben irgendwie so ein Bild, was ich erzeuge, wo derjenige, der Entscheidung treffen muss, irgendwie eine Leitschnur hat. Darum geht's ja im Kern, dass ich irgendwie weiß, okay, im Bevölkerungsschutz ist es, glaube ich, da gibt's klassische Beispiele, aber ich gerade im Unternehmen, wenn ich jetzt einen Cyberangriff verhandle, ich denn jetzt mit den Ransomware-Angreifern, wenn ich damit 100 Arbeitsplätze sichern kann oder nicht, also trage ich jetzt, das ist ja, im Grunde ist das eine ethische Fragestellung und die kann ich mir sicherlich beantworten, wenn mir auch mal einer in meiner Organisation, und ich glaube, das ist viel stärker organisationsabhängig als im Bevölkerungsschutz, weil der natürlich sehr, sehr nah am Rechtsstaat dann irgendwie hängt, aber wenn mir mein Vorstand, meine Geschäftsführung mal gesagt hat, wie sie denn die Themen sieht, dann weiß ich, okay, ich kann das tun oder ich kann es nicht tun, ja? Weil wahrscheinlich überwiegt ja auch immer einer dieser Grundsätze mal.
Ja, also die Grundsätze stehen, oder sind ja mehr oder weniger so Dimensionen, die uns da bei helfen sollen, Argumentationen zu finden. Die haben erstmal noch keine Hierarchie oder Ordnung, sondern die legen wir auch fest, also was uns in der Situation die überzeugendere Dimension auch ist. Und also natürlich, da können auch andere Dimensionen noch dazukommen, also die eben in so einer Situation von Bedeutung sind, es oder sich darin ausdrücken. Also das, was du jetzt gerade angesprochen hast, spielt ja sehr stark auf diese im Verantwortungsebene oder Rollenebene an. Wenn ich als Führungskraft in einem Unternehmen, ich habe eine Verantwortung gegenüber mir, ich habe aber auch eine Verantwortung gegenüber meiner Familie, dass ich vielleicht morgen noch eine Arbeitsstelle habe, über die ich Geld verdiene. Ich habe aber auch eine Verantwortung gegenüber meinem Unternehmen. Ich habe aber auch eine Verantwortung gegenüber denen, die in dem Unternehmen arbeiten. Und ich muss zwischen diesen Verantwortungen zum Beispiel abwägen und kann das jetzt aufbohren. Und das ist ja das, was wir in dem ethischen Prozess im Prinzip tun würden. Okay, was heißt das denn? Und was bedeutet diese Verantwortung genau? Inwiefern trage ich denn diesen Verantwortungen durch mein Handeln in Rechnung? Wo ist es vielleicht auch okay zu sagen, diese Verantwortung wird jetzt hinten angestellt, weil ich andere wichtige Gründe habe? Also, und da ist natürlich, wie du sagst, auch von Unternehmen zu Unternehmen, das ist total unterschiedlich. Also wenn ich ein Sicherheitsunternehmen bin und da ist ein Cyberangriff gab, dann ist das vielleicht was anderes, als wenn ich jetzt ein weniger gesellschaftlich bedeutsame Stellung habe. Und dass man da eben dann auch schaut, okay, welche Konsequenzen hat das, was ich da tue, oder hat diese Gefahr, der ich gegenüberstehe? Und ja, was kann ich dann eben für die Handlungsoptionen, die ich habe, für Argumentationen finden oder auch dagegen? Also
Ich habe mich ja auch schon lange oder viel mit organisationaler Resilienz beschäftigt und habe mit dem André Röhl dann nochmal gesagt, es gibt eben so drei organisationale Fähigkeiten, die man, eine davon ist Kooperationsfähigkeit, und dazu gehört eben auch zu verstehen, wo ich in meinem Ökosystem stehe. Also ich habe ein internes Ökosystem, das ist so ein bisschen das, was du beschrieben hast, meine Verantwortung meinen Gesellschaftern, meiner Geschäftsführung oder was gegenüber, aber ich habe natürlich auch als Organisation irgendwie eine Verantwortung in einem Ökosystem, und das kann ja ganz unsexy sein, dass ich wichtiger Schraubenlieferant für, was weiß ich, Otto Braun heißt es, glaube ich, bin, also irgendwie für Prothesen bin, dann ist es, da habe ich vielleicht nochmal ein anderes Thema, als wenn ich einfach nur Trockenbauschrauben liefere. Und das ist im Grunde das, was ihr dann systematisiert in der Abwägung.
Ja, im Prinzip so, genau. Aber wobei sich da dann eben, glaube ich, relativ schnell auch zeigt, wie komplex dann das alles ist und wie wenig Aussagen man jetzt im Vornherein treffen kann. Also das ist jetzt ein bisschen weiter weg von diesem Forschungsprojekt, aber das ist zum Beispiel das, was wir an unserem Institut machen in Tübingen an der Uni. Dann stellt sich natürlich die Frage, können wir denn so einfach sagen, dass dieser Schraubenlieferant jetzt weniger bedeutsam ist, als es eben vielleicht Otto Bock ist oder so. Weil sich ja dann schon die Frage stellt, okay, wofür werden denn die Schrauben gebraucht zum Beispiel? Oder da hängt ja ganz viel dran und wir sehen ganz vieles ja auch gar nicht auf den ersten Blick, sondern das fällt dann oft erst in der Auseinandersetzung mit diesen Themen auf und da vielleicht auch mal, um nochmal kurz auch die Brücke zu meiner Doktorarbeit oder so auch zu ziehen, wenn wir über das Thema Inklusion reden, dann auch immer die Frage, welche Perspektiven sehen wir denn überhaupt? Also wer spricht denn mit? Auch das ist eine ganz hochethische Frage. Also wer ist denn zum Beispiel, wenn es um Krisenmanagement geht oder um Krisenmanagement insgesamt, wer spricht denn da mit? Wer entscheidet denn, was wir als Gesellschaft wollen und was wir umsetzen? Das ist auch eine ganz zentrale Frage, wo es dann eben um sowas wie Partizipation geht, aber auch eben um Teilhabe an solchen Prozessen. Und da, glaube ich, zeigt sich auch, dass wir da, ja, ich würde sagen, ein bisschen Nachholbedarf haben, da ein bisschen Diversität reinzubringen, weil wir haben schon ein sehr vereinfachtes Bild, wer denn so die Bevölkerung ist oder die Gesellschaft, und da kommt diese Komplexität aufzubauen, ist eben auch ein Anliegen, wenn es hier um Thema Ethik oder Krisenethik geht.
Vielleicht verstehe ich das falsch, aber für mich ist Ethik ja auch irgendwie so ein bisschen, so ein kleines bisschen universell, also von den Grundfesten. Ich meine, wir haben über diese Grundsätze gesprochen. Ich finde es immer ganz interessant, wenn ich zum einen mich erinnere an die Corona-Debatten, wo ja doch vulnerable Bevölkerungsgruppen irgendwie im Fokus standen. Also im Grunde baute ja die gesamte Strategie, wenn man diese nennen will, darauf auf, die zu schützen. Und bei anderen Themen, nämlich zum Beispiel beim Thema Blackout, da wird es so vom Tisch gewischt und dann denke ich immer, da gibt es aber ganz viele Gruppen, die, wenn es zum Stromausfall kommt, eben extrem vulnerabel sind und wahrscheinlich auch sterben. Also wenn ich beatmungspflichtig bin zu Hause, wenn ich irgendwie gehbehindert bin, wenn ich blind bin, also sozusagen einfach Dinge, wo ich auf Hilfsmittel angewiesen bin, die Strom brauchen, dann bin ich da total blank und das ist wahrscheinlich, also es ist, ich will es gar nicht jetzt vergleichen, aber da fehlt mir so ein bisschen die universelle Lehre zu sagen, naja, irgendwie kann ich doch nicht aus, das Problem ist ähnlich, ja, die Fragestellung ist eine andere, aber das Problem ist ähnlich und ich komme zu ganz anderen Erkenntnissen. Also du hast die ganze Zeit genickt, das ist aber genau, challenge das ruhig nochmal.
Ja, also ich, nein, ich bin da bei dir, also ich sehe das ähnlich, also wo, also ich glaube, ich würde das Problem noch ein bisschen anders beschreiben, weil in meiner Wahrnehmung ist die Tendenz eher, wenn es jetzt um vulnerable Gruppen zum Beispiel geht, ich finde diesen Begriff immer so ein bisschen schwierig, weil er eben so eine Statik suggeriert, also als wären es immer die gleichen. Und wenn wir so in die Art gucken, wie Bevölkerungsschutz gerade passiert, dann sind das auch immer die gleichen, da werden immer die gleichen Gruppen genannt. Da findet überhaupt kein Abwägen statt zwischen, reden wir jetzt über ein Erdbeben, reden wir über einen Stromausfall, reden wir über einen Cyberangriff, reden wir über eine Pandemie. Das sind ganz andere Gruppen mitunter, die da betroffen sind. Und also das bleibt sehr oft super unterkomplex. Und also da bin ich bei dir, dass wir eben da auch diesen Blick bräuchten, zu schauen, was sind denn wirklich die Gruppen, die jetzt betroffen sind? Wie können wir auch damit umgehen? Und dann aber eben auch diese Frage zu stellen, also was bedeutet denn eigentlich Vulnerabilität? Das bedeutet ja erstmal nur in Anführungszeichen Anfälligkeit. Das sagt ja noch nichts darüber aus, ob diese Gruppen wirklich betroffen sind. Es sagt auch nichts darüber auf, ob sie wirklich verletzt werden oder Schaden nehmen oder wie auch immer. Und da müssen wir dann halt schauen, wie ordnen wir denn das jetzt ein? Also, weil zum einen hat natürlich Vulnerabilität und so eine Anerkennung von Verletzlichkeit erzeugt den Reflex, wie auch gut ist, dass wir schützen wollen. Also, dass wir Menschen einen besseren Schutz geben als anderen, weil wir glauben, dass wenn die Schaden nehmen, dann ist es ein größerer Schaden. Genau, aber dass wir uns eben auch überlegen müssen, was steckt denn da noch an Stereotypen drin in Vulnerabilität? Also wenn wir jemandem Vulnerabilität zuschreiben, dann hat das viel auch meistens zur Folge, dass wir so Hilfsfähigkeit oder Aktivität absprechen. Wir sagen in der Regel nicht, dass Personen, die vulnerabel sind, auch sich selbst helfen können. Und das ist eben noch so ein bisschen auch ein anderes Problem, was wir da auf dem Schirm haben müssen, dass wir Vulnerabilität auch dahingehend komplexer denken, dass das eine Dimension ist von einer Person oder auch von einer Organisation, aber dass das nicht heißt, dass alle anderen Dimensionen oder Teile von der Organisation sofort dem untergeordnet werden, sondern wir können eine Person haben, die ist vielleicht selbst Einsatzkraft, aber die ist auch vulnerabel in dieser Situation, weil. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was wir davon ableiten als Gesellschaft. Heißt das jetzt, wir drängen diese Person weiter in diese Schutzbedürftigkeit? Oder heißt das, wir binden diese Person selbst darin ein, sich selbst helfen zu können und sich selbst weiterzubringen und mit dieser Situation umgehen zu können? Also es ging jetzt noch mal ein bisschen in eine andere Richtung, als du es jetzt angefangen hattest, aber mir ist das einfach auch ein Anliegen, weil diese Wertvorstellungen sich ja auch da noch mal drin zeigen, also wie wir Sachen beschreiben und mit Sachen umgehen.
Finde ich total plausibel. Ich bin da, glaube ich, auch nicht besonders sensibel. Insofern danke, dass du das, ist ja auch dein Thema, insofern danke, dass du das gesagt hast. Ich fand es auch gerade ganz interessant und im Grunde sagt es ja, also was bei mir jetzt kam, ist zum einen, ist das natürlich auch eine Frage von Prävention und Risikokommunikation ganz viel zu sagen. Also vulnerable Gruppen brauchen vielleicht eine andere Kommunikation, um eben gar nicht in diesen Zustand zu kommen, dass sie besonders schutzbedürftig sind oder hilfebedürftig in der Situation, sondern einfach zu sagen, ne? Da gab es ja ganz viele Möglichkeiten aus dem Sozialrecht raus oder so, wo ich so denke, da könnte man ja ganz viel tun, heute schon, ohne dass man jetzt irgendwie dann in der Situation konkret ein Ressourcenproblem hat, weil eigentlich ist das ja auch ein, also man verlagert das ja dann auf den Entscheider, der in der Situation entscheiden muss. Also man könnte das Problem heute lösen, löst es aber nicht und überlässt es dann dem Zukunftsrico, der dann irgendwie die Entscheidung treffen muss, wie gehen wir denn jetzt mit den beatmungspflichtigen Leuten in unserer Kleinstadt um? Obwohl man eigentlich hätte sagen können, pass auf, besorg dir ein Notstromaggregat, was irgendwie dich 3 Tage über Wasser hält. So, das ist jetzt ganz stumpf. Ich bin manchmal Ingenieur, ich brauche das so ein bisschen, konkreter. Aber das finde ich ganz, ganz plausibel und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den ich zumindest in den Debatten gar nicht so wahrnehme. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber gerade im Bevölkerungsschutz wir reden ja eh sehr wenig über Prävention. Wir reden auch aus meiner Sicht zu wenig über Prävention, wenn es um Klimawandel-Anpassung geht und so, zu sagen, das ist halt so, es ist zu spät, da wird was passieren. Wir müssen sicherlich das eine tun und wir müssen aber auch dafür sorgen, dass wir mit den Folgen heute umgehen. Und da gehört eben das vielleicht insbesondere dazu, weil das trifft vielleicht auch einen ganz kleinen Teil nur.
Also ich bin da total bei dir. Also ich und würde auch die Diagnose vollkommen unterschreiben, dass Prävention in Deutschland immer noch ein ganz böses Wort ist, weil nee, also in aller Regel muss das Kind in den Brunnen gefallen sein und dann können wir was machen. Aber vorher Geld zu investieren, wo wir gar nicht wissen, ob wir das brauchen, das ist ein ganz schön schwieriges Thema. Aber also auch um jetzt nochmal die Brücke auch zu schlagen zum Thema Ethik wieder. Also das Beste, was wir tun können, ist ja sozusagen, dass wir das ethische Problem erstmal gar nicht haben. Also dass wir gar nicht in die Konfliktsituation kommen. Und da hat natürlich Vorbeugung ganz viel damit zu tun, dass wir uns vorher Gedanken machen, wie können wir bestimmte Bevölkerungsgruppen mitdenken in den Strukturen, die wir sozusagen initiieren. Und also wie gesagt, also da ist Vorbeugung ganz zentral, dass wir eben gar nicht in Akutsituationen reinkommen, wo wir dann begrenzte Ressourcen verteilen müssen oder so, sondern dass wir das vorher schon mitbedenken. Und da vielleicht auch nochmal jetzt aus wirklich in die Krisenethik gedacht. Also so eine Grundfrage, die ich behaupten würde, dass die bei der, gerade mit Blick auf Prävention ganz zentral ist, ist ja die Frage, auf welche Ereignisse wollen wir uns vorbereiten können und auf welche nicht. Und das ist keine rein technische Frage, sondern es ist immer eine Frage, wie viel sind wir bereit zu investieren, welches Maß an Sicherheit wollen wir und welches Maß an Unsicherheit sind wir bereit zu akzeptieren. Und das ist eine grundethische Frage und die können wir sozusagen auch nicht universell, glaube ich, beantworten, sondern die müssen wir immer mit Blick auf bestimmte Situationen auch uns anschauen. Und das hängt eben auch an ganz vielen Stellen zum Beispiel davon ab, was definieren wir denn als Gefahr? Also was ist denn bedrohlich? Und da und das ist ja auch nichts Statisches, sondern das ist ja auch was sich verändert. Auch da wieder Ethik drin. Also all diese Punkte, das ist, Krisenethik ist sehr, sehr vielfältig in den Fragestellungen und betrifft eben alles, also alle Phasen vom Katastrophenzyklus oder so, aber auch eben alle Bereiche.
Ich habe jetzt so einen Gedanken, den ich da gerne nochmal irgendwie einstreuen würde, der so ein bisschen bei mir rumspürt, der schließt auch so ein bisschen an eine andere Folge an. Der Sönke Maharitz hat mal gesagt, wir haben Krieg im Grunde, verwalten Krieg. Also wir haben da eine juristische Definition gemacht und hangeln uns da dran und haben gesagt, Krieg ist verboten, deshalb findet das nicht statt. Ich will jetzt gar nicht über Krieg sprechen, sondern einen ganz anderen Punkt haben. Jetzt ist ja Steuerung und Bevölkerungsschutz, und das war auch so ein bisschen meine Wahrnehmung in der Corona-Pandemie, es wurde halt verwaltet. Also es war ja, ne, wir haben sozusagen irgendwie Verwaltungsleute hingesetzt und den Ministerpräsidenten, der oberste Verwalter des Landes ist, und haben die sich zusammengesetzt und haben gesagt, wir verwalten jetzt die Krise. Und in den Verwaltungen arbeiten ja vermutlich relativ wenig Ethiker. Also wir haben irgendwie da Juristen und vielleicht noch ein paar Ingenieure und ein paar Ärzte, aber das sind ja von der Fachdisziplin. Brauchen wir denn vielleicht einfach so eine Art, weiß ich nicht, Ethikbeirat, den man anrufen kann, wenn man eine schwierige Fragestellung hat, die Zeit bedingt, wo man einfach sich so einen Sparringspartner wie dich holen kann und sagen kann, also jetzt nicht, ich habe eine Akutsituation, aber wir sind hier, weiß ich nicht, wir haben 3 Tage Zeit, um eine Entscheidung zu treffen und wir wollen die sorgsam abwägen. Ist das was helfen würde?
Also es ist jetzt natürlich die Frage, es ist natürlich ein bisschen schwer, die Frage ohne Eigeninteresse zu beantworten, aber ich sag mal so, grundsätzlich sage ich, aus Eigeninteresse ist es natürlich toll, wenn man EthikerInnen braucht, die mitwirken und die im Bevölkerungsschutz tätig sind und auch beratend tätig sind. Ich weiß nicht, ob wir in jedem Krisenstab einen Ethiker brauchen. Das ist eine große Frage, aber ich glaube, die Perspektive Ethik, eine wertbezogene Perspektive im Krisenstab zu haben, die explizit wertbezogen ist und die sozusagen auch dieses Toolset an der Hand hat, das wäre, glaube ich, wichtig an ganz vielen Stellen. Und das betrifft aber ja auch andere Perspektiven. Also das ist nicht nur was im rein Ethik-Spezifisches, sondern wir reden ja auch schon in vielen Kontexten über den im Fachberater Pflege oder dem Fachberater Inklusion. Das sind ja auch alles Themen. Und warum dann nicht einen Fachberater Ethik, der sozusagen der oder die diese Perspektive einbringen kann und eben so eine Sensibilität mitbringt für diese schwierigen Fragen. Und ich weiß auch aus Gesprächen mit verschiedenen Einsatzkräften, die auch in Krisenstäben während der Pandemie eben aktiv waren, dass die, gerade wenn sie jetzt nicht aus den eher technisch geprägten Perspektiven auf so einen Einsatz geschaut haben, gesagt haben, naja, das hat uns gefehlt. Wir haben hier ganz viele Sachen entschieden und standen vor ganz vielen Problemen, die einfach keine technischen Fragen sind, wo wir wirklich darüber reden, welche Wertvorstellungen wollen wir als Grundlage nehmen für unser Handeln in dieser Situation. Und das sind so komplexe Fragestellungen, auch so schwierige Fragen, weil die betreffen ja, wer wir sind. Dass es da natürlich gut ist, wenn man jemanden hat, der oder die sich damit schon mal beschäftigt hat explizit und die da vielleicht auch Erfahrungen haben. Und von daher, ja, ist es natürlich super. Gleichzeitig mache ich mir auch nicht die Illusion, dass es davon jetzt so viele gäbe. Also wir sind jetzt gerade auch mit dieser Ausbildung, die wir da anbieten, sind wir ja auch gerade basically die einzigen in Deutschland, die das machen. Und unser Traum wäre natürlich, dass wir MultiplikatorInnen fortbilden, die in die Organisationen gehen, die das dort weitertragen. Aber das ist ein Prozess und du hast es ja vorhin schon angesprochen, das ist auch ein sehr langer Prozess, weil es ja auch noch oben drauf kommt. Aber grundsätzlich eine Perspektive Ethik in diesen Abwägungsprozessen halte ich für extrem wichtig. Und was wir zum Beispiel als Institut, so als kleine Anekdote dazu getan haben, wir haben relativ am Anfang der Pandemie einen Blog ins Leben gerufen, wo wir eben Ethik in verschiedenen Themen durchspielen, weil uns aufgefallen ist, in der Pandemie irgendwie die Perspektiven, die eingebracht wurden, schon sehr begrenzt waren. Es ging um Medizin und dann wurde es schon relativ schnell sehr eng. Aber das ist so eine sozialwissenschaftliche Perspektive, eine politikwissenschaftliche Perspektive, eine ethische Perspektive und all das, auch eine kulturwissenschaftliche Perspektive, dass das alles auch ganz zentral ist und das war noch nicht so auf dem Schirm. Und am Ende haben wir festgestellt, so eine Pandemie hat ja ganz schön fundamentale Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Also ich glaube, das ist vielen erst mitten im Prozess dann klar geworden. Und von daher, wenn man da zukünftig besser ist, das wäre natürlich schön, wenn man frühzeitig an den Punkt kommt, das einzupreisen und eben die Strukturen dafür vorzubereiten, dass wir, wenn wir in der nächsten größeren Lage sind, die nächste Pandemie, man hört ja immer wieder, dass jetzt gerade alles Mögliche potenziell im Raum steht, dann wäre es natürlich gut, auch wieder mit Blick auf das, was du meintest, mit der in Vorbereitung auf solche Lagen.
Ja, und ich habe so ein bisschen provokativ gefragt, das kommt obendrauf. Ich meine, gerade in deinem Thema ist es natürlich, die Entscheidung wird ja eh getroffen. Also entweder trifft sie die Zeit oder ich treffe sie selbst. So, und entweder ich habe das Zepter des Handelns in der Hand oder die Realität überrollt mich einfach. Ich glaube, das ist in der Pandemie ja auch ganz oft passiert, dass dann einfach die Realität sozusagen schneller war, als man die Entscheidung getroffen hat. Das heißt, irgendwie effizient die Entscheidungen zu treffen, dann nutze ich das böse Wort Effizienz dann doch mal, weil jemand vielleicht schon Erfahrung hat damit. Und deshalb habe ich auch gesagt, also, es gibt ja für Gefahrstoffe gibt es irgendwie Tools, da kann man auch anrufen. Ja? So, das heißt, man hat irgendwie die Krisenethiker-Hotline, dann ruft man die an und sagt, hier, wir haben folgendes schlimmes Problem. Und dann weiß ich nicht, wie lange du brauchst. Aber du kannst ja in dem Gespräch, in der Dreiviertelstunde, die wir sprechen, hast du ja schon ganz viele verschiedene Impulse gesetzt. Ich glaube, man muss sich ja nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie immer gleich eine Doktorarbeit wird, sondern es ist ja vielleicht einfach eine andere Perspektive einbringen. Vielleicht auch das nochmal, was mir gerade genau, ruhig erstmal antworten.
Ja, der einzige Kommentar wäre, dass wir uns ja dann, glaube ich, so verstehen würden, dass wir den Entscheidungsprozess unterstützen. Also wir können die Entscheidung nicht abnehmen, sondern wir können dabei helfen, vielleicht Argumentationen offen zu legen und eben auch unter Umständen sind wir vielleicht auch ganz gut darin zu beurteilen, was ist jetzt ein legitimeres, also ein überzeugungsstärkeres Argument als ein anderes. Aber die Entscheidung, die liegt bei den Führungskräften, die liegt bei der Politik in aller Regel und die sollte aber im besten Fall eine gute Grundlage haben, um die Entscheidung zu treffen. Und dazu gehören eben nicht nur, sag mal, technische Fakten, sondern eben auch wertbezogene Aussagen. Und das ist das, was ich mir gut vorstellen kann, dass man das beisteuern kann und dass man da auch zeitnah was beisteuern kann, weil gerade wenn wir jetzt zu Expertinnen gucken, die in der klinischen Ethikberatung sind, die haben tagtäglich mit schwierigen Fällen zu tun, wo es eben um individuelle Schicksale geht, wo einfach ganz viel Wertfragen drinstecken. Und warum denn nicht diese Expertise sich einkaufen? Warum denn nicht sagen, okay, hier haben wir Leute, die beschäftigen sich damit und das müssen wir jetzt nicht von außen nochmal neu alles erfinden, sondern wir können hier an Leute rantreten, die die Argumentationen kennen, die Problemstellungen kennen etc. Und so würde ich die Ethik da verstehen als eine Unterstützung für Führungsprozesse und gar nicht als irgendwie, wir sagen euch jetzt, was stimmt, weil das können wir in aller Regel auch nicht, sondern wir können gut begründete Entscheidungen oder gut begründete Argumentationen.
Ja. So habe ich es auch verstanden. Also genau, als Unterstützungswerkzeugkasten, um einfach nochmal eine andere Perspektive einzubringen, was mir auch so die ganze Zeit, um das nochmal auf den Unternehmenskontext zu übertragen, seitdem du das gesagt hast, ich meine, das ist natürlich schon so, auch in einem Krisenstab, in einem Krisenteam, in einem Unternehmen sitzt natürlich eher ein Management-Team, was unter Umständen ein bisschen privilegierter ist als vielleicht die, ich will keine Stereotypen aufmachen, mach's aber trotzdem, also ich meine das immer gar nicht so, wie es dann wahrgenommen wird, als die Reinigungskräfte, die da eine Rolle spielen, als vielleicht die Menschen, die Post austragen, als die Gärtner, all die sind ja auch Teil einer Organisation, auf die hat das Auswirkungen und vielleicht kann man sich mit der Lebensrealität auch gar nicht so identifizieren, weil man sie einfach nicht teilt und dann einfach zu sagen, okay, diese Perspektive müssten wir irgendwie auch einbringen und wenn es künstlich ist, durch jemanden, der als Sparringspartner da zur Verfügung stehen kann, kann es helfen. Vielleicht noch ganz kurz, kannst du noch, ich meine, wir haben jetzt glaube ich schon über Inklusivität so ein bisschen gesprochen und vielleicht kannst du noch mal sagen, was du in deiner Dissertation da bearbeitest, was da so die Fragestellungen sind.
Ja, es ist ja jetzt sozusagen noch mal ein bisschen ein anderer Blickwinkel, andere Perspektive. Aber also ich fange mal da an, dass ich zusammen mit meiner Kollegin Mayra Schobert, Entschuldigung, jetzt bin ich selbst schon verwirrt, Mayra Schobert für Aktion Deutschland hilft, jetzt Anfang vorigen Jahres eine Studie gemacht habe, wie es denn eigentlich aussieht mit der Inklusivität in Deutschland. Das Fazit ist überschaubar gut. Ich würde sagen, wir haben sehr viel Nachholbedarf, auch wenn wir an ganz viele Sachen anknüpfen können. Und wir haben diese Studie veröffentlicht und haben da auch sehr viel positives Feedback bekommen, um einfach mal mit Blick, dass diese Situation aufgearbeitet ist. Und jetzt käme man ja theoretisch an den Punkt, wo man überlegen müsste, was tun wir jetzt? Was ändern wir daran? Und in meiner Arbeit geht es sozusagen um diese Spannungsfelder, die hinter dieser ganzen Frage stehen, also hinter der rein technischen Frage. Weil wir können das ja ganz unterschiedlich füllen. Also wir können Inklusion ganz unterschiedlich verstehen. Wir können Katastrophe ganz unterschiedlich verstehen. Wir können Verteilungsfragen ganz unterschiedlich verstehen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was können wir denn besser begründen als anderes? Und was ist denn sozusagen unser Bild oder unsere Normalitätsvorstellung, von der wir da ausgehen? Und das steht sozusagen im Zentrum der Arbeit, das einfach mal kritisch sich anzuschauen, kritisch darüber nachzudenken, was wir auch für Stereotype im Reintragen in diese Diskussion. Also gerade beim Thema Inklusion haben wir ja ganz viel auch mit einer Abwertung zu tun. Menschen mit Beeinträchtigungen sind nicht so leistungsfähig oder können nicht alles machen oder so. Das ist ja das ganz verbreitete Bild. Aber sozusagen mal, also einerseits sich erstmal dieser Komplexität, dieser Gruppe bewusst zu werden und zu sagen, nein, das ist eine ultra heterogene Gruppe, das sind ganz unterschiedliche Lebenswelten, Lebenssituationen und die aber auch als gleichwertig anzuerkennen und zu verstehen, das ist jetzt meine Position, zu verstehen, dass wir durch die Strukturen, die wir haben in der Gesellschaft und auch in Deutschland speziell, einfach ganz viel von diesen Barrieren erzeugen. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, um eben in diesen Denkprozess reinzukommen und auch zu sehen, und das ist, glaube ich, was wir unbedingt verfolgen sollten in Deutschland, diesen Eigenvorsorgegedanken, der wird gepredigt seit Jahren, dass wir sagen, irgendwie die Bevölkerung soll sich selbst helfen können, dass wir auch da sagen, naja, auch Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, sollen sich selbst helfen können. Wir können nicht, und das ist überhaupt keine wertende Aussage, sondern einfach eine Feststellung. Wir haben 82 Millionen Menschen in Deutschland. Wir haben ein Ehrenamt, was, ich weiß nicht, ich glaube 4 Millionen Leute, wenn's gut läuft, umfasst. Also das ist vollkommen absurd, dass wir allen Personen Unterstützung geben können. Das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn sich alle selbst helfen können, beziehungsweise nur die wirklich akut Betroffenen, dass wir da sozusagen mit den Strukturen aus dem Bevölkerungsschutz unterstützen können. Und das heißt aber, dass wir anerkennen, dass man, nur weil man eine Beeinträchtigung hat, nicht handlungsunfähig ist, sondern dass wir jetzt überlegen müssen, wie schaffen wir es, dass eine blinde Person, dass eine mobilitätsbeeinträchtigte Person, dass eine Person im Autismus-Spektrum, wie auch immer, dass die dazu in der Lage ist, mit so einer Katastrophe oder einem Extremereignis umzugehen und selbst Maßnahmen zu ergreifen. Und jeder kleine Beitrag, da zählt ja, weil alles, was sozusagen die Person selbst kann oder auch ihr Umfeld kann, das hilft uns natürlich im Bevölkerungsschutz weiter. Und da setzt sozusagen diese Arbeit an, sich diese Spannungsfelder einfach mal anzuschauen und das mal aufzubohren, weil wir haben bisher international, aber auch in Deutschland eine sehr stark technische Beschäftigung mit dem Thema, wo es eben darum geht, okay, wie können wir jetzt Maßnahme XY umsetzen? Und das ist extrem wichtig, dass wir das tun. Aber wir haben dahinter halt auch ganz viele Abwägungen und Entscheidungsprozesse. Und da setzt die Arbeit an, das darzulegen, damit wir auch in den Diskurs mal reinkommen zu diesem Thema. Weil bisher reden wir nicht drüber. Bisher denkt sich irgendwer irgendwo irgendwas aus und manchmal ist gut und manchmal ist es nicht so gut und manchmal kennt es jemand und manchmal nicht. Aber wir sind weit weg von sowas wie einer Strategie. Und wenn wir eine Strategie wollen, dann müssen wir uns natürlich auch diese Fragen stellen.
Ja, spannend ist, dass du das ansprichst, weil im letzten Gespräch mit Dennis Newerk haben wir erarbeitet, dass er zum Beispiel gesagt hat, ich habe mir eine Brille als extra Vorsorge hingelegt, weil er eben irgendwie eine starke Sehschwäche hat. Und das ist ja genau das. Also okay, das ist jetzt sicherlich ganz einfach, aber es kann eben in der Katastrophe zu einem Riesenproblem werden, wenn ich das nicht tue und die Leute dann einfach zu sagen, ja, das ist eben auch ein Stück weit auch vielleicht deine Verantwortung. So, also Verantwortung geben ist ja irgendwie auch Verantwortung zulassen und zu sagen, du bist selbst dafür verantwortlich und du kannst die Verantwortung auch dafür übernehmen, das zu tun. Das geht bestimmt bis zu einem gewissen Weg, aber das ist sicherlich sehr diffizil. Ich finde das aber ganz plausibel. Und ich,
ja, genau, aber da kann man ja im Prinzip auch nochmal die Brücke schlagen zur Ethik. Also sollen bedeutet können. Also ich kann nicht von jemandem was verlangen, was die Person nicht kann, sondern dann muss ich eben Strukturen schaffen, dass Personen das können. Und wenn ich mir eine Brille kaufe, eine Zweitbrille, dann ist das was anderes, als wenn ich mir einen Akku für meinen E-Rollstuhl kaufen muss, einen zweiten. Und da brauchen wir Strukturen, dass eben auch eine Person, die darauf angewiesen ist, sagen kann, ja natürlich, ich habe vorgesorgt, ich habe hier einen Zweitakku, falls der eine kaputt geht oder falls das Hochwasser kommt und mir meinen Rollstuhl zerstört. Ich habe eine Rückfallebene, weil ich darauf vorbereitet sein will, weil ich diese Verantwortung übernehmen will. Aber aktuell stehen den Menschen, die in solchen Situationen sind, oft eben so da, dass sie keine Unterstützung dafür kriegen. Und es ist halt was anderes, ob ich 100 Euro für eine Brille ausgebe oder einige 1000 Euro für so einen Akku.
Ja, ich glaube, Salz ist natürlich eine teure Brille auch teuer, aber du hast natürlich recht. Das meinte ich auch vorhin mit. Ich meine, das ist natürlich auch eine Frage von Sozialgesetzgebung, dass dann eben der Sozialversicherungsträger, der zuständig ist, eben auch sagt, natürlich, eigentlich ist es ja so, das müsste ja gar keine Anforderung sein, sondern im besten Fall würde man sagen, also für einen E-Rollstuhl gehören immer zwei Akkus dazu, weil irgendwie einer ist eben für die Nothilfe da. Das ist ein No-Brainer, dass der dann vom Sozialgericht klagen muss, um sich den zweiten zu holen oder die Person. Also es ist, aber okay, ich verstehe, in welche Richtung das geht. Ich glaube, bin da bei dir. Ich glaube, da haben wir sehr viel zu tun und ich fand es total spannend. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz viele Sachen sprechen. Vielleicht müssen wir uns auch nochmal treffen. Aber so zum Schluss ist immer für mich die Frage, was sind denn so, wenn wir uns jetzt an den Entscheidungsträger richten, wir machen mal zwei Sachen. Das ist ja kurz vor der Bundestagswahl. Ich nehme diese Diskussion, die wir jetzt geführt haben, im Wahlkampf nicht wahr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, das findet nicht statt. Das heißt, wir können ja mal so drei Wünsche äußern an, ist schwierig beim Bevölkerungsschutz, weil wir ja nicht nur einen Innenminister auf der Bundesebene haben, sondern und einen Sozialminister, sondern irgendwie noch dann 16 Landesminister, die irgendwie eine Rolle spielen. Aber wir wünschen uns mal an die große Autorität Politik, die da was ändern kann. Und dann aber auch nochmal an Entscheider in Organisationen und vielleicht dann auch Wirtschaftsorganisationen, was man aus unserem Gespräch mitnehmen sollte.
Ja, also ich glaube, ein Punkt, der mir jetzt mal ganz wichtig wäre, wäre, dass wir ein stärkeres Bewusstsein dafür jetzt endlich mal in Deutschland haben, vielleicht aber auch mit offenen Karten spielen, dass in Sicherheit Geld kostet. Weil alle fordern das. Wir merken das jetzt auch im Wahlkampf. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Sicherheit ist ein ganz zentrales Thema. Es wird immer gesagt, wir müssen in Sicherheit investieren, weil Sicherheit ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn wir jetzt gerade mal in diesen Katastrophenbereich gucken, wird mir zunehmend bewusst, naja, wir haben ein ehrenamtlich getragenes System, wo wir seit Jahren darüber reden, ob es vielleicht eine Aufwandsentschädigung für EhrenamtlerInnen gibt. Das sind Leute, die sich um 2 Uhr nachts hinstellen und dann am nächsten Morgen wieder an die Arbeit müssen. Das kostet Geld und wir lagern das aber auf Ehrenamtsstrukturen aus. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem, dass wir uns schon die Frage stellen müssen, wie viel müssten wir da eigentlich auch rein investieren. Dann, glaube ich, ist ein zweiter super wichtiger Punkt, dass wir das, was ich eben meinte, diese Diversität anerkennen, die wir in der Gesellschaft haben und dass wir nicht so tun, dass sowas wie, dass es jetzt auf einmal alte Menschen gäbe oder pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit einer Beeinträchtigung, dass das neu sei. Nee, die gab es halt schon immer, aber wir haben sie halt gekonnt ausgeblendet in ihren Lebensrealitäten. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler zweiter Punkt. Und der dritte Punkt, um auch vielleicht wieder zu diesem Ethikthema zurückzukommen, es wäre natürlich schön, wenn wir Bevölkerungsschutz vielleicht, aber eben auch Unternehmen, Unternehmenskrisenmanagement einfach als ein interdisziplinäres und ein transdisziplinäres Vorhaben sehen. Also, dass wir Krisenstäbe und so ausgestalten, dass da ganz verschiedene Perspektiven mit drin sitzen. Im besten Fall auch gerne Perspektive Ethik. Dass wir einfach verstehen, es gibt ganz wichtige Perspektiven und das ist alles nicht rein technisch, sondern wir müssen soziotechnisch denken, weil uns fällt uns früher oder später eh auf die Füße, wenn wir diese ganzen sozialen Aspekte ausblenden. Das vielleicht so als drei sehr spontane Sachen, mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich schön wäre, wenn Bevölkerungsschutz mal den Stellenwert hätte, den es ja eigentlich jetzt gerade haben müsste. Also ich meine, wir hatten voriges Jahr 3 Hochwasser in Deutschland. Wir haben einen potenziellen Krieg vor der Haustür, der uns betreffen kann, ganz stark. Und ich vermisse schon gerade eigentlich die Aufmerksamkeit für dieses Thema, obwohl man jetzt sagen könnte, also wenn nicht jetzt, wann denn dann?
Ich wüsste nicht, was ich zum Ende des Podcasts hinzufügen soll. Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es total spannend und ich habe ganz viel mitgenommen.
Gerne.
Ja, soweit mein Interview mit Friedrich Gabel. Ich fand es ausgesprochen interessant, deshalb ist es auch ein bisschen länger geworden, als es vielleicht ursprünglich geplant war, die Perspektiven der Krisenethik zu diskutieren. Und ich möchte vorab eins feststellen. Ich glaube, es gibt kaum eine Folge in diesem Podcast, nein, es gibt keine Folge, die nicht die Kernbotschaft mit sich trägt, dass Prävention extrem wichtig ist. Dinge vorher zu durchdenken, sich vorab mit Krisen zu beschäftigen und in Prävention zu investieren. Und ich glaube, eine Kernbotschaft, die man aus dem Interview mitnehmen kann, ist, das sind sicherlich technische Fragen. Cybersicherheit ist auch eine technische Frage, aber es ist in erster Linie eine interdisziplinäre Frage. Und ich freue mich, dass ich ein Angebot machen kann, mit dem Podcast hier interdisziplinäre Perspektiven zu erörtern. Ich sehe aber leider auch, dass interdisziplinäre Perspektiven sowohl in den Diskussionen um die Fortentwicklung des Bevölkerungsschutzes als auch in den Diskussionen rund um Cybersecurity ein bisschen zu kurz kommen. Und ich wünsche mir, dass wir da einfach ganz neue Ideen mit aufgreifen. Ja, was waren jetzt die wichtigsten Botschaften aus meiner Sicht? Ganz interessant zu sehen, was Krisenethik überhaupt ist, nämlich moralische Grundpfeiler zu setzen und Fragen für Werteinschätzungen oder Grundpfeiler für Werteinschätzungen bereitzustellen, die Orientierung geben können bei schwierigen Situationen. Es geht nicht darum, die richtige Entscheidung vorzugeben, sondern ein Toolset bereitzustellen, wie man wertebasiert Entscheidungen trifft und vor allem, wie man diese Werteentscheidungen in den Entscheidungsprozess mit einfließen lässt. Wir haben gesprochen über das Forschungsprojekt von Friedrich, das er mit seiner Kollegin Maria Mülek zusammen gemacht hat, wo sie einen Leitfaden entwickelt haben, der geschult wird an Einsatzkräfte und der konkrete Unterstützung bietet und der eben auf den Entscheidungsprozessen aufbaut. Und die 5 Werte Fürsorge, Schadensminimierung, Autonomie, Gerechtigkeit und Menschlichkeit zugrunde legt. Wir haben diskutiert, was inklusives Katastrophenmanagement bedeutet, wie Diversität und Teilhabe im Bevölkerungsschutz stattfindet oder eben gerade nicht stattfindet. Friedrich hat seine Perspektive auf vulnerable Gruppen und deren Beteiligung und die Perspektive auf diese Gruppen dargelegt und hat nochmal klargemacht, dass Eigenvorsorge und auch das Ermöglichen von Eigenvorsorge ein ganz elementarer Bestandteil von Bevölkerungsschutz sein muss. Das kann man und möchte ich eigentlich nur unterstreichen. Ich nehme es leider nicht wahr, auch im aktuellen Bundestagswahlkampf nehme ich eigentlich überhaupt keine Diskussion zum Bevölkerungsschutz wahr, was schade ist, weil das den Herausforderungen unserer Zeit nicht gerecht wird. Wir haben über die Rolle von Prävention gesprochen. Friedrich hat seine Perspektive auf die Prävention in Deutschland dargelegt. Ich würde sagen, das kann man auf Unternehmen genauso beziehen, weil es in Unternehmen häufig genauso aussieht, dass eben ja, ethische Fragen von Ressourcenproblemen einfach nicht vorab diskutiert werden, dass man das auch ein Stück weit abtut und dass allein das auch schon irgendwie eine ethische Fragestellung ist, ob das denn gut ist, ne? Nicht mal zu diskutieren, mit wie man damit umgeht, wenn der Laden steht, welche Auswirkungen das auf die Mitarbeiterschaft, auf das eigene Ökosystem hat, auf Kunden, auf Lieferanten und auf wen auch immer, der direkt von einem abhängig ist. Im Bevölkerungsschutz heißt es vor allem auch, vulnerable Gruppen einzubeziehen. Und ich würde sagen, das ist das Gleiche, was es auch in Unternehmen bedeutet, vulnerable Gruppen einzubeziehen, mitzudenken und präventiv zu kommunizieren. Und zu guter Letzt, Interdisziplinarität von Krisenmanagement. Ich hoffe, dass der Podcast ein Angebot ist, das zu erkennen, welche unterschiedlichen Perspektiven man auf Krise haben kann. Und ich glaube, es würde gut tun, wenn wir, ich würde es mal eine Kompetenzreserve hätten, wo man unterschiedlichste Spezialkompetenzen abrufen kann, die man in Krisensituationen braucht, vielleicht vor allem im Bevölkerungsschutz, um spezialisierte Perspektiven zu bekommen, um einfach ein neues Toolset an die Hand zu bekommen, mit dem man Entscheidungen treffen kann, um Entscheidungen nicht passieren zu lassen, sondern bewusst treffen zu können, das Zepter des Handelns in der Hand zu haben. Das war's für diese Woche. Ich fand es äußerst spannend. Ich hoffe, ihr und sie auch. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin freue ich mich über Zusendungen, über Themenvorschläge, aber auch über Feedback. Ich freue mich immer über Kommentare, gerne auch kritische zu meinen Posts auf LinkedIn, aber auch über E-Mails zum Podcast. Das ist eine tolle Wertschätzung. Vielen, vielen Dank dafür. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und bis dahin auf Wiederhören.